Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da.
Hallöchen.
Das klang irgendwie sneaky.
War das sneaky?
Ich weiß nicht, war das sneaky? Hier sind Lukas und Martin vom Filmmagazin. Wollen wir uns kurz vorstellen, Martin?
Ja, wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden. Lukas vor allen Dingen für den MDR, ich so im Internet unterwegs für Videospiele und Filme.
Schön.
Was? Gefällt dir diese Einleitung nicht?
Doch, schon gut. Mir gefällt sie sehr gut.
Okay, gut. Und wir reden alle zwei Wochen über ein Oberthema, die dann jeweils erzählt dem einen anderen eine Geschichte über einen Film oder über ein Filmereignis oder über irgendetwas, was mit Filmen zu tun hat. Da suchen wir uns auch immer ein Oberthema aus. Dieses Mal besuchen wir zum dritten Mal ein Thema. Weil es das so reichhaltig ist.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein Thema jetzt, also ein Oberthema, das dritte Mal sozusagen verwenden.
Genau, richtig. Es geht um katastrophale Drehs oder Filmdrehs, die irgendwie schief gegangen sind, die total aus dem Ruder gelaufen sind, wo irgendwas nicht gepasst hat oder sehr vieles nicht gepasst hat. Und dass dann die Geschichte dahinter, das Making-of sozusagen, fast vielleicht schon interessanter ist als der Film an sich.
Ja.
Da haben wir uns wieder zwei Filme rausgesucht, die da ganz schön in die Binsen gingen. Und da erzählen wir uns an die Geschichte jeweils, wie dieser Film überhaupt entstanden ist.
Da muss ich gleich mal anfangen. Ich fange ja heute mit meiner Geschichte an. Richtig? Und nächste Woche bist du dann dran. Bei mir sind es heute schon zwei Filme. Ich habe nämlich eine kleine Abweichung im Gegensatz zu sonst vor. Ich werde zwei Geschichten erzählen, aber zuerst vielleicht mal eine kurze Content-Warnung. Ich habe den Episodentitel genannt, du hast den Episodentitel genannt, Schiefgegangene Drehs. Und den habe ich diesmal sehr grafisch aufgefasst. Also es geht um Unfälle, manchmal ziemlich brutale. Wer sich damit nicht so wohl fühlt, der sollte vielleicht in deine Folge springen oder lieber nicht.
Sehr gut.
Genau, also wie gesagt, zwei Geschichten und die will ich gewissermaßen gegenüberstellen. Das soll jetzt trotz der Content-Warnung natürlich keine pure Effekthascherei werden, sondern zumindest im Ansatz so eine gesellschaftlich relevante Überlegungen im Hintergrund haben, wie das bei uns eigentlich das Ziel ist. Und so bin ich auch auf den Titel der Episode gekommen, denn ich habe einfach mal gegoogelt, wie man das am Anfang von der Recherche macht. Einfach mal schauen. Und nachdem ich ja vor langer Zeit, ich glaube bei der Ausgabe 1 der schiefgegangenen Drehs vor einem Dreivierteljahr, das letzte Mal eine Geschichte zu einem tragischen Unfall am Set erzählt hatte, den Twilight Zone Zwischenfall, wo damals der Hauptdarsteller und zwei kleine Kinder von einem Hubschrauber geköpft worden sind, weil so ein paar Männer größenwahnsinnig und gierig waren, habe ich mir gedacht, okay, in die Richtung gibt es doch sicherlich noch mehr Geschichten. Ich habe also gegoogelt nach Unfällen am Set und rate mal, was eine der meistgestellten Fragen bei Google war in dem Zusammenhang.
Fragen.
Mhm. Also Google schlägt ja immer vor, so FAQ-mäßig so Fragen.
Weiß ich nicht, wie viele Tote wahrscheinlich? Also der Film irgendwie mit den meisten Toten am Set?
Ähnlich. Has anybody died on set?
Ja.
Also es scheint da noch Wissenslücken zu geben. Denn Film ist kein harmloses oder ungefährliches Business. Gerade wenn es um viel Geld geht und um mittelmäßige Arbeitsbedingungen oft. Um Größenwahn, Habgier führen auch manchmal zu Toten und Verletzten. Und natürlich gibt es auch wie in jeder anderen Branche auch ganz, in Anführungsstrichen, normale Unfälle, die eben passieren. Ich glaube, davor ist niemand so wirklich sicher. Deswegen, wie gesagt, heute zwei Filmdrehs, bei denen es aus unterschiedlichen Gründen Tote gab und bei denen auch hoffentlich was gelernt wurde. Schauen wir mal. Zu Beginn möchte ich mit einem wirklich unglücklichen Unfall anfangen. Die erste Geschichte führt uns nach Long Cross. Das ist ein kleiner Ort in Surrey in England, ungefähr 35 Kilometer südwestlich von London. Und im Zweiten Weltkrieg gab es dort eine Entwicklungsstätte für Panzerfahrzeuge. Die wurden dort eben entwickelt und getestet. Später wurde dieses riesige Gelände dann an so ein Waffenunternehmen, so einen Waffenhersteller verkauft. Heute aber befinden sich auf dem Gelände dort die Long Cross Filmstudios mit so ein paar großen Stages. Also die haben diese riesigen Hangars, nehme ich mal an, gut genutzt oder besser genutzt als früher. Dort sind auch schon ziemlich viele große Filme produziert worden, unter anderem einige Marvel-Filme, zum Beispiel Doctor Strange oder Guardians of the Galaxy, aber auch Captain Phillips, World War Z, Skyfall und noch viele andere mehr. Und so wie auch Teile des Films, bei dem Conway Wycliffe ein 41-jähriger Special Effects Techniker im Jahr 2007 sterben sollte. Jetzt muss man erstmal sagen, dass der Unfall nicht bei den echten, also bei den richtigen Dreharbeiten passiert ist, sondern bei den Testshoots. Dabei ist er getötet worden. Also man macht natürlich, bevor man irgendwelche Stunt-Shoots macht, irgendwie erstmal testet man die erstmal durch.
Ein bisschen was probieren und proben ist eine gute Idee.
Sonst würde es wahrscheinlich noch viel mehr Tote und Verletzte geben, wenn man das einfach so ad hoc machen würde. Conway filmte gerade aus einem fahrenden Auto so einen anderen Wagen, der laut Medienberichten ein ganz besonderes Auto gewesen sein könnte, als sein Truck, also so ein Pickup, in dem er saß, eine Kurve nicht erwischte, gegen den Baum prallte und er starb dann eben an seinen schweren Verletzungen. Ja, und der Film, um den es geht, ist The Dark Knight, der zweite Teil der Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Und das Auto, das er gerade gefilmt hat, soll laut einigen Medienberichten das Batmobil gewesen sein. Das ist aber nicht ganz klar gewesen. Er starb eben. Und was folgte dann? Also war irgendjemand schuld, ist natürlich dann die Frage. Woran lag das, dass er gestorben ist? Es gab da auch ein Gerichtsurteil dazu und das Urteil lautete nein, daran ist niemand schuld. Zwar wurde gleich nach dem Unfall der Chef Special Effects, also der Chef der Special Effects Unit festgenommen wegen Totschlags tatsächlich. Oder wie heißt es nochmal im Englischen? Manslaughter, entspricht ja nicht ganz Totschlag, aber er wurde festgenommen. Übrigens war das ist es der mehrfache Oscar-Gewinner Christopher Carbone gewesen, den kennst du vielleicht nicht vom Namen her, aber der hat schon mehrere Oscars gewonnen, hat bei schier unendlich vielen Bond-Filmen, die Special Effects gemacht, eben bei der Batman-Trilogie, aber auch bei den neuen Star Wars-Teilen. Er wurde dann allerdings auch relativ schnell freigesprochen, denn eine Schuld sei ihm nicht nachweisbar. Er habe das Team ordentlich gebrieft und das Opfer selbst habe sich nicht angeschnallt und sich aus dem Fenster gelehnt, was eigentlich nicht in Ordnung war. Und so kam es dazu, dass in den Endcredits des Films The Dark Knight deswegen nicht nur Heath Ledger erwähnt wird und dieser Film nicht nur ihm gewidmet ist, er ist ja dann kurze Zeit später nach den Dreharbeiten an einer Überdosis gestorben, sondern eben auch Conway Wycliffe. Genau deswegen stehen in diesem Abspann zwei Personen. Ja, das war also der erste Filmunfall, über den ich heute sprechen wollte. Eine ziemlich kurze Geschichte, aber die ist vielleicht ein guter Gegensatz zu dem, was gleich kommt, aber eben auch einen Beweis dafür, dass tatsächlich so ein tragischer Unfall einfach passieren kann beim Film. Ne? Sogar wenn die Arbeitsbedingungen und so weiter eigentlich okay sind. Ne? Oder sogar nicht mal gedreht wird, sondern eigentlich nur Tests laufen. Ja, und in dem Fall kann tatsächlich niemand was dafür. Das ist, und das hast du sicherlich mittlerweile schon gemerkt und ihr an euren Kopfhörern sicherlich auch, ein kleines bisschen anders als bei meinem Fall Nummer 2, der hier ein bisschen mehr Raum einnehmen soll. Diesmal befinden wir uns nicht mehr in England, sondern in Wilmington in North Carolina in den USA. Genauer gesagt in den EUE Screen Gems Studios. Es ist der 31. März 1993 und dort wird gerade ein Film gedreht mit dem Titel The Crow. Sagt dir da was?
Ja, sagt mir
der
was.
Der sagt dir was. Ein ziemlich brutaler Actionfilm eigentlich. Und so brutal wie der Film selbst sollen wohl auch die Dreharbeiten gewesen sein. Es gab einen unglaublich straffen Zeitplan und der Hauptdarsteller, um den es jetzt geht, der musste auch sehr oft nachts drehen, oberkörperfrei drehen, bei Minusgraden übrigens. Und dann wurde auch noch Regen eingeregnet, nennt man das, glaube ich. Das muss also alles in allem sehr anstrengend für ihn gewesen sein, obwohl er auch ziemlich durchtrainiert war, eine ziemlich solide Gesundheit hatte am Anfang, baute es sich auch immer weiter ab. Ja, aber es gab Hoffnung für ihn an diesem 31. März, denn bald sollte alles ein Ende haben. Er hatte nur noch 3 Drehtage vor sich und dann wären alle Szenen mit ihm im Kasten gewesen. In dieser Nacht, der Nacht zum 31. März, stand der Dreh einer Rückblende auf dem Plan im Film, in der seine Figur erschossen werden sollte. Der Schauspieler ist gerade 28 Jahre alt und ich glaube, du weißt, wer der Schauspieler ist.
Cameron Lee oder so?
Nee, Brandon Lee.
Brandon Lee heißt er.
Genau, der Sohn von Martial-Arts-Legende Bruce Lee.
Genau, ja.
Der ist, glaube ich, schon 20 Jahre vorher gestorben war, oder? Bruce Lee? Irgendwie so.
Der ist in den 70ern gestorben.
Ja, genau. Ja, genau, dann waren es, glaube ich, 20 Jahre vorher. Ja, und seine Figur, wie gesagt, seine Todesszene stand an. Seine Figur sollte in einen Raum reinkommen und von einem Gegenspieler mit einem Kaliber 44 Revolver mehrmals angeschossen werden. Und das Ganze wurde auch aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Die Aufnahmen gibt es nicht mehr, also was vielleicht auch ganz gut ist, dass man die unter Verschluss gehalten hat. Dabei kamen auch ein paar Spezialeffekte natürlich zum Einsatz, weil das Ganze sollte möglichst echt aussehen. Zum einen natürlich die kugellosen Patronen, die bei sowas verwendet werden, auf der Waffenseite, ne, also so eine Art Platzpatronen. Ja doch, man kann es glaube ich Platzpatronen nennen. Und auf der anderen Seite so eine kleine Sprengkapsel, die wird am Körper des, in dem Fall Opfers, eben bei Lee angebracht, damit eben auch dieser Einschuss realistisch aussieht. Ne? Das kennt man ja auch aus verschiedenen anderen Filmen, das ist eigentlich üblich, dass dann eben die Kleidung zum Beispiel aufplatzt und so ein bisschen Schmutz und Blut rausfliegt. Ne? Ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt, ich weiß gar nicht, wo Film noch so ein bisschen theatraler war, ich glaube, das kam dann so in den 80ern auf mit diesen Actionfilmen erst, dass es so realistisch aussehen sollte. Vorher ist es oft so gewesen, dass sich der Schauspieler oder die Schauspielerin halt die Brust gehalten hat und dann umgefallen ist.
Das habe ich tatsächlich auch wohl vor zwei Folgen die Folge, als ich ja Audie Murphy, mit mich das Leben beschäftigt habe, habe ich mir auch Ausschnitte aus seinem Film angeschaut, also so ein Kriegsfilm aus den 50er Jahren, und wo er dann halt auf so einer Geschützturm sitzt und dann Wehrmachtssoldaten abballert, dann sieht man halt bloß, wenn er das Geschütz bedient, halt so Platzpatronen platzen und den Rauch, aber dann wird halt Schnitt auf die Soldaten, die getroffen werden, und du siehst bei denen keinen
Impact. Die fallen einfach wirklich nur um und halten sich
mal die Brust oder so, aber sonst ist nichts.
Genau. Also das hat sich so ein Stück weit entwickelt und das ist ein ganz normales Vorgehen. Das gibt es heute natürlich auch noch. Auch wenn viel natürlich über CGI heute gemacht werden kann, aber echt, da sieht es natürlich immer aus, wenn man es echt macht, logischerweise. Ja, eigentlich nichts Besonderes. Allerdings war derjenige, der für die Waffen am Set zuständig war, schon Tage vorher vom Set geschickt worden, denn die Szenen mit den halbautomatischen Waffen, mit denen war man durch. Und das ist jetzt meine Vermutung, so jemand kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Und da war man offenbar der Meinung, für die Handfeuerwaffen, also für die manuellen Waffen, sage ich mal, braucht man so jemanden nicht mehr. Da kann doch jede gute Amerikanerin mit umgehen. Ne?
Hat man ja eh schon jeden Nachmittag oder am Samstagabend bedient man so ein Ding mal vielleicht am Schießkurs. Deswegen, das geht ja auch mal so.
Der Dreh an dem Abend geht also los. Brandon Lee kommt durch die Tür und sein Widersacher schießt. Die Kapsel an Lees Körper explodiert wie geplant. Er fällt zu Boden. Die Kameras laufen noch einen Moment weiter. Dann die Klappe. Alles im Kasten. Das Problem nur, Lee steht nicht auf. Es dauert ein paar Sekunden, bis jemand merkt, dass da wohl was nicht in Ordnung ist, denn Lee blutet plötzlich stark aus dem Bauch. Dabei war so viel Blut in der Szene eigentlich gar nicht vorgesehen. Also eigentlich war gar kein Blut in der Szene vorgesehen. Man merkte also, okay, da ist was furchtbar schief gegangen. Man rief sofort einen Krankenwagen und im Krankenhaus wurde Lee dann auch sofort operiert. Man fand eine ziemlich große Eintrittswunde in seinem Bauch. Nach 5 Stunden, dem Versuch, zahlreiche innere Verletzungen zu flicken und ungefähr 30 Litern Blutkonserven. Also nur mal zum Vergleich, wir beide zusammen kommen ungefähr auf 10 Liter normalerweise, wenn es hochkommt. Ja. Lag Lee dann ungefähr noch 7 Stunden lang im Koma, bevor er dann starb am Morgen oder am Mittag des folgenden Tages, also des 31. Was war passiert? Die Waffe, mit der auf Lee geschossen wurde, die war natürlich echt. Also das ist jetzt soweit auch nichts Ungewöhnliches. Natürlich werden im Film nie echte Kugeln verwendet. Immer wenn man Schießen sieht, dann sind das Platzpatronen, wie ich schon erwähnt habe. Also beziehungsweise sind das dann, wenn du dir eine Patrone normal vorstellst, dann ist da ja normalerweise vorne steckt eine Kugel drin, die ist draußen und dann sind die so zusammengedrückt, dass eben nichts vorne rausfällt von dem Pulver. Das heißt, es ist schon auch gefährlich. Ne? Ich meine, so eine Entladung passiert trotzdem. Aber du kannst ja eigentlich schießen damit. Man hat dann manchmal noch so Plexiglas vor der Kamera, damit nichts kaputt geht oder niemand getroffen wird. Es ist schon gefährlich, aber es ist keine Kugel, die durch die Gegend fliegt. So. Also das ist ein bisschen stärker als so ein Faschingsding, kann man vielleicht sagen. Und auch bei The Crow waren natürlich keine echten Patronen am Set. Was allerdings am Set war, waren Dummy-Kugeln. Denn jetzt stell dir mal so einen Revolver vor oder stellt euch mal so einen Revolver vor. Das ist ja eine ziemlich alte Waffenkonstruktion. Sind diese Dinger mit den Trommeln. So. Und die sind nach vorne ja so halb offen. Das heißt, wenn man ein Close-up von diesem Revolver macht, wenn den jemand in der Hand hält beispielsweise, dann kann man von vorne an den Seiten in die Trommel reingucken. Und wenn da dann solche Dummy-Kugeln drin sind, sieht das ziemlich blöd aus, weil man würde die Kugelspitzen bei einem Revolver sehen. Also, ich jetzt nicht, weil ich wahrscheinlich nicht drauf achten würde, weil mich Waffen nicht so sehr interessieren, aber viele Amerikanerinnen und Amerikaner wahrscheinlich schon. Nee, sieht einfach besser aus, ne? Soll ja auch originalgetreu sein, kann man ja auch verstehen. Das bedeutet, es gibt Extrakugeln, die, wenn Close-Ups gemacht werden, da reingemacht werden in die Waffe, die aber natürlich keine Ladung haben. Kein Schießpulver oder sonst was. Die gibt's auch beim Filmausstatter einfach zu kaufen. Die haben also nie Pulver gesehen, diese Kugeln. Das ist wirklich, wirklich einfach nur ein Metallprodukt. Allerdings kostet auch das Geld. Man hat also keine Kugeln gekauft, keine Dummy-Kugeln gekauft. Stattdessen hat man für den Film normale Patronen genommen. Die sind in Amerika, sind normale Kugeln, wesentlich günstiger offenbar und leichter zu bekommen als Dummy-Kugeln.
Das ist ja schon, also wie geht das?
Naja, logischerweise ist doch klar, du kannst dort in jedem Baumarkt solche Kugeln kaufen, da kostet so eine Kugel, keine Ahnung, 2 Cent oder so. Ja. Also es ist schon wesentlich günstiger und dann hat man die halt genommen und hat vorne die Kugel rausgemacht. Das kann man relativ einfach mit einer Zange machen, die sind natürlich da nicht reingeklebt, das wäre ja Quatsch. Hat das Schießpulver quasi entfernt, die ausgespült und hat dann oben die Kugel wieder reingesteckt. So, zack, fertig, selbst gemacht.
Und das heißt, das ist billiger, als sich wirklich einfach eine Dummy-Kugel so zu kaufen.
Na, das geht auf jeden Fall fix. Ich meine, das dauert ja keine 5 Sekunden irgendwie.
Okay.
Das ist offenbar billiger. Vielleicht war es auch, ich kann es dir einfach nicht sagen, es gibt da keine Quellen zu. Vielleicht hat man auch gesagt, wir haben die nicht da, wir brauchen jetzt aber schnell diese Kugeln, das sieht besser aus. Warte mal kurz, ich mache hier die Patronen. Oder es ist einfach, ja, es ist auf jeden Fall nicht gemacht worden. Was ist das Problem dabei? Und dazu muss ich jetzt vielleicht mal ganz kurz darin eintauchen, wie so Patronen funktionieren. Oder wie Waffen oder wie so ein Revolver funktioniert. Es gibt ja logischerweise keine Lunte mehr, wie man das so von vor 300 Jahren von diesen Büchsen kennt, die man auch vielleicht auch im Film mal gesehen hat, wo man hinten dann so eine Lunte anzündet, die entflammt dann das Schießpulver und dann wird da irgendeine Kugel, die man vorne reingestopft hat, rausgeschossen. Nein, so funktioniert das nicht mehr. Logischerweise. Grob umrissen passiert beim Ziehen des Abzugs, wird der Hahn ein Stück, das Ding, was hinten dran ist, das, was man in Filmen oft sieht, ich habe mal das Geräusch mitgebracht und dann erkennt man es vielleicht auch, dieses Ding, ne? Der Hahn hinten wird nach hinten gespannt normalerweise vorher und wenn man den Abzug drückt, dann schnappt der Hahn nach vorne und drückt auf die Patrone hinten drauf. Von hinten. Auf so einen ganz gewissen Punkt, also die Patronen hinten haben in der Mitte so ein kleines, ja, Plättchen. Und da drin ist die sogenannte Treibladung. Also eigentlich ist das ist am ehesten vielleicht vergleichbar mit so einem Faschingsding. Das ist so ein kleines Knallplättchen eigentlich, das aber auch nach innen durchgeht. Und das entzündet sozusagen eine ganz, 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 ganz kleine Sprengladung, die aber reicht, um die Hauptladung, die im großen Körper der Patrone drin ist, dann eben zu entzünden. Und wenn die gesprengt wird, dann hat die Power, um die Kugel durch den Lauf aus der Waffe zu befördern. Was könnte jetzt also bei den Dummy-Kugeln der Marke Eigenbau das Problem sein?
Da ist dann noch Schießpulver übrig gewesen, das war nicht ganz genau.
Nee, wahrscheinlich nicht. Was passiert ist oder was man dann natürlich hat, wenn man das Schießpulver rausgemacht hat, man hat zwar die Hauptladung entfernt, man hat aber die Treibladung noch hinten drin. Die kriegt man auch nicht raus. Die müsste man hätte man zünden müssen vorher. Dann wäre es sicher gewesen, vielleicht. So wurde die also bei irgendeiner Szene vorher, nicht bei der Szene jetzt, wurde eben mal aus Versehen ausgelöst. Oder so hat man sich das später erklärt. Die wurde aus Versehen ausgelöst. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht schön, aber eigentlich komplett ungefährlich, weil die kann keine Kugel aus dem Lauf raus befördern. Sie kann die Kugel allerdings in den Lauf rein befördern. Und dort blieb sie stecken. Und was dann passiert ist, das kannst du dir jetzt denken, man hat dann die Waffe weggepackt nach dieser Szene und hat die dann für die Szene mit Liedern irgendwann wieder rausgeholt, hat die mit den großen Platzpatronen sozusagen geladen, also mit denen, die halt das Peng machen sollten. Die bestehen ja noch aus Treib- und Hauptladung. Und als dann eben in dieser Szene abgedrückt wurde, trieb eben die Ladung der Platzpatrone die Kugel, die noch im Lauf steckte, aus dem Lauf raus. Also im Prinzip war es wie als hätte man eine normale Waffe einfach abgefeuert. Also als wäre die Waffe einfach ganz normal geladen gewesen. Und da kommt das zweite große Versäumnis ins Spiel. Ich hatte schon gesagt, dass der Waffenexperte nicht mehr da war und sich deswegen ein einfacher Requisitentyp um die Waffen kümmerte. Der wusste aber nicht, dass man Waffen immer vor und nach jeder Benutzung, egal für was sie benutzt wird, selbst wenn man die, wenn man nur ein Close-up oder so ein Packing-Shot damit macht, geprüft wird. Hm. Ja, und that's how it happened, ne? Ja. So einfach ist es. Das sind Kleinigkeiten, die für sich genommen nicht schlimm sind, aber ich sag mal, Teil eines problematischen kleinen Systems sind, eines Mikrokosmos, der da entstanden ist, basierend aus irgendwie Druck, Geld sparen, dann auch mal ein Versehen, ne? Das kann da auch mit ein Teil sein, eine Nachlässigkeit, und wenn die alle zusammenkommen, kann es eben dann am Ende passieren, und beim Film ist das Risiko dafür relativ hoch, weil ich sag mal, im Finanzamt beispielsweise, da passieren auch Fehler und Verkettungen von unglücklichen Ereignissen und was weiß ich. Da schießt aber am Ende im besten Fall keiner mit einer Waffe auf jemanden. Ja, wie ging es nach Brandon Lees Tod weiter? Seine Mutter und seine Partnerin erlaubten erstmal tatsächlich die Weiterproduktion des Filmes, verklagten aber das Studio und einige Verantwortliche auch persönlich. Der Prozess endete so oft wie in Amerika mit einem Vergleich, von dem ich nicht rausgefunden habe, was die gegenseitigen Inhalte des Vergleiches sind. Ich weiß nur, dass der Unfall aus Sicht dann abgeurteilt wurde als Unfall aus Fahrlässigkeit. Und wie schon gesagt, der Film wurde weiterproduziert. Allerdings sprang erstmal der Verleih ab, Paramount Pictures. Und es sah dann auch erstmal nicht so aus, als könnte der Film überhaupt in die Kinos kommen. Doch am Ende hat sich dann Miramax entschieden, den Film doch zu veröffentlichen, ins Kino zu bringen und auch nochmal tatsächlich 8 Millionen Dollar reinzustecken, womit das Gesamtbudget dann ungefähr auf 23 Millionen Dollar geschätzt wird für die Finalisierung. Denn das Buch musste wegen dieser wenigen fehlenden Szenen umgeschrieben werden, das Material musste umgeschnitten werden und einige Szenen mussten auch nachgedreht werden, wo es eben nicht anders ging. Für diese Szenen wurde dann eben ein Stunt-Double, das Stunt-Double von Lee genommen, der da sozusagen als Stand-In agierte, und mit CGI wurde das ergänzt. Das sieht für Anfang der 90er auch tatsächlich ganz gut aus. Es betrifft auch ganz wenige Szenen. Es ist auch relativ clever geschnitten, sodass man es gar nicht, dass man nicht so lange auf dieses Fake-Gesicht guckt, ne? Und soweit ich das überblicke, dürfte das auch der erste Schauspieler gewesen sein, der nach seinem Tod durch CGI in Anführungsstrichen ersetzt wurde.
Ja, ich glaube schon, der nächste große bekannte Fall wäre dann, glaube ich, Gladiator gewesen, wo da dieser Gladiatoren-Trainer, Besitzer auch mit in der Produktion gestorben ist und auch ersetzt wurde. Aber das war dann 2000, glaube ich,
genau.
Gladiator.
Ja. Und vielleicht noch so ein kleiner Fakt zum Abschluss der Geschichte. Weißt du, wer das Stunt-Double war, das eingesprungen ist?
Nee.
Chad Stahelski.
Chad Stahelski.
Das ist der Regisseur der John Wick-Filme.
Ah, ja. Ja, doch, der Name etwas gesagt, stimmt, ja.
Das
ja.
Aber nur ein kleiner Nebeneffekt. Der Film war übrigens tatsächlich ziemlich erfolgreich, nicht am Startwochenende, aber der war so ein, ich weiß gar nicht, das Wort kannte ich auch, aber bin jetzt da erstmal, ich glaube, Slow Burner oder so. Also ein Film, der am Startwochenende nicht sonderlich erfolgreich ist, aber dann über die Laufzeit Stück für Stück ziemlich viel Geld einspielt. Also der hat, glaube ich, annähernd 100 Millionen dann eingespielt, was für 23 Millionen Investitionen schon ganz gut ist. Für Miramax sowieso. Ja, das ist jetzt also die Geschichte gewesen, wo ich sagen würde, das war ein Unfall, der nicht in Anführungsstrichen nur irgendwie tragisch ist oder unverständlich ist oder eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. War es natürlich auch, aber die Ereignisse, ein Großteil davon ist eben aus Fahrlässigkeit passiert, durch Drucksituationen. Und vor allem auch das, was ich am Anfang genannt habe, ne, so ein bisschen Größenwahn war vielleicht auch dabei. Ja, auch ein Unfall, wie er leider passieren kann. Und im Kontrast zu dem ersten Unfall, über den ich gesprochen habe. Also Filmsets sind können aus unterschiedlichen Gründen ziemlich gefährliche Orte sein.
Ist ja auch schon nicht dann auch das zweite oder dritte Mal gewesen, sowas passiert. Das ist gar nicht so ungewöhnlich leider, dass sowas auch gerade in amerikanischen Filmen passiert. Auch zum Beispiel bei Deadpool 2 ist auch eine Stuntfrau auch gestorben, die halt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, halt während eines Motorradstunts halt keinen Helm getragen hat, weil das auch einfach in der Szene halt, sollte man ihr Gesicht oder ihre Frisur erkennen, und deswegen hat sie keinen Helm getragen und du hast dann zum Unfall gekommen und ist dann tödlich ausgegangen. Das ist halt auch so, ne, das ist halt auch immer gerade so Actionfilme, die sowas dann betrifft, die müssen ja auch irgendwie immer krass aussehen,
ja.
Und das Publikum feiert es ja auch, wenn man merkt, das haben die alle auch, alles auch in der Realität ja. gedreht. Ich hatte ja auch schon mal über das Leben von Jackie Chan geschrieben, der ja auch ganz viel erzählt. Und der macht ja auch ganz viele Stunts selber und auch ganz viel in echt, was natürlich auch immer zu seiner Legende mit dazugehört, dass er das alles selbst macht. Das ist natürlich auch alles verdammt gefährlich. Er ist auch, wie hatte ich ja auch erzählt, ein paar Mal fast gestorben.
Ja.
Und das ist dann halt auch nicht ungewöhnlich, dass dann doch immer wieder Filme kommen, wo man dann in den Credits erfahren muss, der ist hier irgendjemand oder irgendeiner Frau ja. oder irgendeinem Mann gewidmet, der dann gestorben ist. Deswegen, das hat auch alles systemische Gründe. Ja. Das ist halt.
Ich habe irgendwo so, und da war es damals wesentlich schlimmer als heute. Ne? Ich habe das nicht nachprüfen können, natürlich, logischerweise, irgendwelche Hollywood-Statistiken, offizielle Hollywood-Statistiken gesehen. Wo es hieß, dass seit 1990 irgendwie 43 Leute gestorben sind bei Dreharbeiten.
Das ist schon eigentlich echt krass, wenn man sich überlegt, dass das ja alles auch nur.
Wahrscheinlich nur erfasst, wirklich Hollywood erfasst, ne? Also es gibt Los Angeles oder so.
Ja. Wahrscheinlich die tatsächliche Zahl, wenn man alle Filmdrehs mit einbeziehen würde, noch deutlich
wesentlich
höher.
Und wenn man dann zurück in die 80er geht, ne, wo ja auch die Geschichte aus der letzten, also vorletzten Folge zu dem Thema von mir herkam, oder 70er, beides egal. Diese Zeit der großen Actionfilme, da sind reihenweise Leute gestorben, weil man dann eben auch irgendwo in Südamerika gedreht hat, eben um, weiß ich nicht, Vietnam darzustellen. Dann hat man halt auch zurückgegriffen auf die Bevölkerung dort und hat die auch ein Stück weit verheizt natürlich, ne? Für wenig Geld, viel Druck, die dann irgendwie in einem Hubschrauber saßen oder nicht ganz sicher Auto gefahren sind oder überfahren worden sind am Set und so ein Zeug. Ne? Das gab's alles.
Ja.
Das war auch ein Grund, warum ich eigentlich, soll ich dir erzählen, wie ich die Folge eigentlich geplant hatte?
Ja, erzähl gerne.
Nee, ich hatte eigentlich tatsächlich eine Liste mit 5 geplant. Ich wollte eigentlich, ich hatte ja die Woche nicht so viel Zeit und habe überlegt, okay, was ist jetzt nicht so aufwendig wie sonst so eine recherchierte Geschichte? Dann habe ich gedacht, geil, was geht im Internet gut? Mach eine Liste. Und ich habe tatsächlich eine Liste gemacht und habe auch schon zu 5 Filmen so recherchiert gehabt und ein paar Links schon rausgesucht gehabt und so. Mir die aufgeschrieben und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und nach Batman war ich noch ganz zuversichtlich, dass es mit den 5 klappt. Und wenn ich dann diese Geschichte über Brandon Lee geschrieben habe, ist mir dann aufgefallen, oh, jetzt sind schon 5 Seiten. Mache ich hier wirklich 5 Geschichten oder reichen 3? Und dann habe ich weitergeschrieben und habe ich gedacht, okay, reichen 2. Reichen vielleicht auch 2, ja. wenn ich keine Stunde erzählen will.
Das ist wahrscheinlich auch so, jeder Unfall ist dann halt auch schon so erzählenswert.
Wenn man
so
natürlich, ich meine, man kann es verkürzen. Es gibt auch zu dieser Geschichte von Brandon Lee, die findet sich natürlich auch in irgendwelchen Listen auf irgendwelchen Filmwebsites. Und ist das ein Absatz, ne? Das kann man natürlich verkürzen. Aber ich finde das schon irgendwie auch spannend, das zu verstehen, wie das zu diesem Unfall kam. Ne? Auch diese Kleinigkeiten, wie das funktioniert und so weiter. Habe ich gedacht, okay, ich mache das. Und deswegen habe ich die Folge auch Has Anybody Died on Set Teil 1 genannt. Das bedeutet jetzt nicht, dass nächste Woche sowieso nicht, weil du dran bist, aber auch das übernächste Woche kommt nicht Teil 2. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde mal irgendwann wieder, wenn wir das Thema mal wieder machen und ich nichts anderes habe oder weil ich habe die ja anrecherchiert und so weiter, dann mache ich eben Has Anybody Died on Set Teil 2. Weil ich habe noch ein paar Filme, die sind auch krass und auch interessant, wo man sieht, da ist offensichtlich was schiefgegangen. Und die sind nicht alle gleich gerichtet, wie jetzt dieser Film zum Beispiel. Ich habe auch einen aus den 20ern gefunden, wo nochmal ganz andere Bedingungen eine Rolle spielen, würde ich sagen. Also, das Material geht uns nicht aus.
Gute Laune-Folgen werden das auf jeden Fall.
Das wären gute Laune-Folgen, ja, auf jeden Fall.
Das
sind ja die meisten unserer Folgen, sind gute Laune.
Absolut, das stimmt. Deswegen meine nächste Folge wird auch nicht ganz so schlimm, aber ist an sich auch sehr tragisch. Aber auch auf andere Weise schlimm, aber zum Glück keiner gestorben. Deswegen, aber ja, sowas ist immer echt schlimm, wenn sowas passiert. Ja. Aber es zeigt wahrscheinlich auch ganz, ganz gut, wie dann halt teilweise gearbeitet wird in solchen Drehs.
Ja.
Deswegen ab.
Gut, dann bin ich gespannt, was du nächste Woche erzählst.
Mhm.
Und ich würde sagen, damit können wir den Sack zumachen, aber nicht ohne zu erwähnen, dass ihr uns natürlich überall folgen könnt, wo ihr mögt. Bei Facebook ist, weiß ich nicht, geht auch, findet man uns auch, aber lieber so bei Twitter oder bei Instagram. Bei Twitch geht natürlich auch, dann könnt ihr immer freitags um 18 Uhr unsere Aufnahmen live verfolgen, also alle 2 Wochen.
Zwei Folgen
am Stück gibt's da. Oder bei YouTube. YouTube ist auch ganz cool, wenn ihr es nicht sowieso schon auf YouTube seht, dann könnt ihr uns auch zuschauen, wie wir das hier machen. Noch was vergessen?
Ich glaube nicht.
gut. Dann, Martin, hören wir uns nächste Woche wieder. Und tschö.
Tschö mit Ö. Tschö, tschö.
Eine Einfachtonproduktion 2021.